Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Holt sich der Rassemblement National nach seinem Wahlsieg in der ersten Runde auch die absolute Mehrheit im Parlament? Diese Frage wird Frankreich in den kommenden 6 Tagen dominieren. RN-Frontfrau Marine Le Pen warb noch am Abend um Wähler, die noch nicht für die Partei gestimmt haben. Wählen Sie nächsten Sonntag unsere Koalition der Freiheit, Einheit und Sicherheit, so Le Pen.
Si vous avez fait un autre choix, je vous appelle à rejoindre dimanche la coalition de la liberté, de la sécurité et de l'unité.
Marine Le Pen vom Rassemblement National. Wir sprechen gleich in dieser Sendung über die Wahl und die Folgen. Ein Machtwechsel liegt auch in Großbritannien in der Luft. Dort haben die Wählerinnen und Wähler am Donnerstag das Wort. Wie groß auch hier der Frust der Menschen im Land ist, auch das gleich Thema in dieser Sendung. Kein Zweifel, die Wählerinnen und Wähler in Frankreich haben die Parlamentswahl am Sonntag als Moment einer historischen Weichenstellung verstanden. So zahlreich wie seit Jahrzehnten nicht mehr sind die Menschen an die Wahlurnen geströmt und haben den extrem rechten Rassemblement National mit gut 33% der Stimmen zum klaren Wahlsieger gemacht. Sogar die absolute Mehrheit könnte die Partei von Marine Le Pen noch erreichen und dann den Premierminister stellen. Diesen historischen Bruch in Frankreich gelte es zu verhindern, appellierten Staatspräsident Emmanuel Macron, sein Vorgänger François Hollande und Premierminister Gabriel Attal am Abend.
Die Lektion des heutigen Abends ist, dass der Rassemblement National vor den Toren der Macht steht. Niemals in unserer Geschichte ist die Nationalversammlung, unser Parlament, so sehr Gefahr gelaufen, von der extremen Rechten dominiert zu werden.
Soweit Premierminister Gabriel Attal am späten Wahlabend. Weil es in den meisten Wahlkreisen zu einer Stichwahl am kommenden Sonntag kommt, bleiben dem Präsidentenlager der Linksallianz unter dem Namen Neue Volksfront und den konservativen Republikanern 6 Tage, um den Stimmungsumschwung im Land herbeizuführen. In Paris bin ich jetzt verbunden mit dem Politologen und Historiker Joseph Deweck. Über Macron hat Deweck die Biografie Emmanuel Macron, der revolutionäre Präsident, veröffentlicht. Guten Morgen, Herr Deweck.
Guten Morgen.
Herr Deweck, die Rechnung des Staatspräsidenten ist ja offensichtlich nicht aufgegangen. Die Franzosen haben nicht für die politische Mitte gestimmt, sondern wie schon bei den Europawahlen kurz vorher dem rechten Rand zum Sieg verholfen. Wie historisch ist aus Ihrer Sicht diese Niederlage? Ist damit am Ende nicht nur Macron gescheitert, sondern ist damit auch sein Projekt einer Partei der Mitte in Frankreich am Ende, die sich weder als links noch rechts definiert?
Nein, eigentlich ist der große Gamble hat nicht funktioniert. Seine Partei ist die dritte Partei. Sie wird wahrscheinlich auch in dem neuen Parlament nicht mehr die größte Fraktion, sondern nur die drittgrößte Fraktion stellen. Aber der Gamble, der kleine Gamble, der hat sehr wohl funktioniert. Bei den Europawahlen ist seine Partei bei 14% stehen geblieben. Jetzt bei diesen Wahlen ist sie bei 20%. Also die große Mobilisierung, die erhöhte Wahlbeteiligung, die hat eigentlich am meisten seinem Lager verholfen. Es ist seine Partei, die den größten Stimmenzuwachs im Vergleich zu den Europawahlen verzeichnen konnte. Und mit diesen 20%, das ist ein eher tiefes Resultat, aber es ist eben groß genug, dass sozusagen seine Partei überleben kann. Und wenn man dann hinzurechnet, die 10%, die die Mitte-Rechtspartei Les Républicains immerhin auch bei diesen Wahlen erzielt hat, dann sieht man weiterhin, es gibt 3 Blöcke in etwa gleich groß bei 30% nach wie vor, rechts außen 33%, die Mitte bei 30%, das Linksbündnis bei etwas weniger als 30%. Also die politische Landschaft in Frankreich bleibt dreigeteilt und mutiert nicht wieder zurück zu einer Zweiteilung zwischen einem Links- und einem Rechtsbündnis. Es bleibt also nach wie vor Platz in der Mitte und das wird das große Problem sein für Rassemblement National im zweiten Wahlkampf.
War das, wenn Sie von diesen drei Blöcken sprechen, war das rückblickend eigentlich ein Spiel mit dem Feuer, dass Macron die gemäßigte Rechte und die gemäßigte Linke an den Rand des Abgrunds geführt hat mit seiner Partei der Mitte, weil die Franzosen eben jetzt nur noch die Wahl der Extreme haben, wenn sie die Macron-Partei nicht wählen wollen?
Ja, das ist im Nachhinein ist das das große Risiko. Dann stellt sich die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Man könnte auch sagen, als 2017 Macron an die Macht kam, da existierte Mitte-Links nicht mehr, weil François Hollande so unbeliebt war. Und Mitte-Rechts war auch im Begriff der Auflösung. Man könnte also sagen, das Mitte-Lager, Mitte-Links und Mitte-Rechts war einfach morsch. Und aus diesen zwei morschen Teilen kreierte er etwas Neues. Und das war seine Partei. Aber jetzt im Nachhinein ist sicherlich klar, dass man gesehen hat, durch seine extreme Mittepolitik hat er die Pole im Links- und die Pole im Rechtslager gestärkt. Und wie es in einer Demokratie ist, braucht es Alternativen, es braucht auch Machtwechsel. Und wenn alle Mittekräfte in einer Partei sind und die Extremen an beiden Seiten den Kurs angeben, dann wird es wirklich gefährlich.
Wie nehmen Sie derzeit nach der Wahl jetzt die Signale aus den aktuellen Regierungsparteien zum republikanischen Pakt wahr, also zu einer Brandmauer gegen den Rassemblement National? Der langjährige Premierminister Macrons und mögliche nächste Präsidentschaftskandidat Edouard Philippe sagte ja, keine Stimme für den RN, aber auch keine Stimme für die Linkspopulisten. Und genauso hat sich heute früh im Radio ja auch der französische Finanzminister geäußert. Trotzdem soll es ja jetzt einen Pakt geben, wenn man so will, einen Wahlpakt zwischen der neuen Volksfront und dem Präsidentenlager.
Ja, das spiegelt einfach die unterschiedlichen Positionen im Lager der Präsidentschaftspartei. Es gibt jene, die sagen, keine Stimme für RN und keine Stimme für La France Insoumise. Es gibt andere, die sagen, es muss einfach alles gemacht werden, damit RN keine Mehrheit der Sitze kriegt, also dass man auch für LFI-Kandidaten stimmen muss. Hier gibt es unterschiedliche Betonungen. Ich glaube, schlussendlich muss diese Partei bis Dienstagabend 18 Uhr entscheiden, wo sie alle ihre Kandidaten zurückzieht, um einem Nicht-RN-Kandidaten im zweiten Wahlgang dann zum Sieg zu verhelfen. Und die Strategie wird genau schlussendlich diese sein, eine nicht so sehr politisch lesbare, also nicht eine klare Parole, aber eine sozusagen taktische von Wahlkreis zu Wahlkreis unterschiedliche, wo sie dann auch schauen werden, ist der Kandidat von La France Insoumise in diesem Wahlkreis kompatibel etwas mit ihnen oder gar nicht. Es ist vielleicht dann auch, wenn man zurückguckt auf die Geschichte, ein bisschen ein historisch verlorener Moment, dass diese Partei sich nicht auf eine klare Position hier einigen kann.
Also Sie gehen davon aus im Grunde, dass die Appelle aus Paris nicht ungehört in der Provinz verhallen bei den ja frustrierten Wahlkämpfern?
Ja, ich gehe schon davon aus, dass sie eben so einen Deal machen werden, aber dass es ein Deal sein wird, der quasi ein Ingenieursdeal ist. Also dass sie genau gucken, welche die Wahlkreise sind, wo sie sich zurückziehen und nicht sozusagen ein politischer Deal, in dem sie sagen, wir ziehen uns aus allen Wahlkreisen zurück, wo wir die drittplatzierte Partei sind. Diesen Schritt hat die Linke gemacht, einschließlich der La France Insoumise. Und das ist eigentlich auch eine kleine Überraschung von gestern Abend, dass sie das sofort und in dieser Klarheit getan haben. Das musste oder konnte nicht unbedingt erwartet werden. Und diese klare Haltung der Linken, die ist ein Problem für den RN im zweiten Wahlgang. Und die setzt nun eigentlich auch Macron unter Druck, ebenfalls solche Klarheit zu zeigen. Bislang zeigt er sie noch nicht in dieser Deutlichkeit.
Heißt aber dann auch, das Parlament wäre unregierbar, wenn diese Strategie Erfolg hat, weil man dann am Ende keinen Block hat mit einer absoluten Mehrheit oder mit einer möglichen Regierungsmehrheit?
Absolut. In Frankreich sagt man so, ein Parlament ist unregierbar. In Deutschland sagt man einfach, das ist Normalität, dass keine Partei die absolute Mehrheit für sich beanspruchen kann. Ich glaube, de facto ist es schon lang so, dass Frankreich auf einem Weg ist, der sie sich von der Binarität der Fünften Republik eigentlich zu einem politischen System entwickelt, wie wir es mehr in Deutschland oder in Italien kennen. Das wird Zeit dauern, aber die französische Gesellschaft ist mittlerweile einfach so gespalten, dass eben selbst ein Wahlsystem mit zwei Wahlgängen nicht mehr zu klaren Mehrheiten in dem Parlament führen kann. Dieser Übergang von einem politischen System zu einem Parlamentssystem, wo Koalitionen dann gebildet werden, das wird dauern. Spanien brauchte auch Jahre, um das zu tun. Ich glaube, Frankreich ist vielleicht so am Ende des ersten Drittels dieses Prozesses mit dieser Wahl jetzt angekommen.
Wie nehmen Sie nun die Stimmung im Land wahr? Wie stark sind die Stimmen für den Rassemblement National mittlerweile aus dem Proteststadium gegen die Regierung zu einer Stimme der Überzeugung für das politische Projekt der Rechtspopulisten geworden?
Zum Teil ist das definitiv der Fall geworden. Man sieht, der Hauptgrund, warum Leute RN gewählt haben, ist nicht die Migration, sondern die Wirtschaftspolitik, vor allem das Thema der Kaufkraft. Und wir wissen eigentlich aus der Wirtschaftsgeschichte, nach Phasen hoher Inflation, dann wird immer die Regierungspartei abgestraft, egal wer sie ist. Das ist auch bei den Europawahlen war das klar zu sehen, dass immer die Regierungsparteien abgestraft wurden. Also hier gibt es Rückenwind aufgrund der Inflation für den RN. Es gibt Rückenwind, weil ein Teil des Mediensystems in Frankreich dominiert von einem französischen Großindustriellen und Milliardär. Die Messages der Rechtsaußen auf allen Radiokanälen und Fernsehstationen amplifiziert und in die Frühstücksstuben der Franzosen bringt. Es gibt auch Rückenwind, weil der RN es eben geschafft hat, sich in Teilen etwas zu entradikalisieren, Kompromisse macht bei gewissen Themen, die eben zu kontrovers waren. Und das erklärt, warum sie jetzt eben bei 33% sind und nicht mehr bei 23% oder 24%. Aber darüber hinaus wird es schon schwierig. Man muss zurückdenken an die Präsidentschaftswahl 2022. Dort hat die Partei in der Stichwahl 41,5% gehabt. Also immer noch fast 9 Prozentpunkte weg von der absoluten Mehrheit. Diese Marge, die ist jetzt sicherlich geschrumpft etwas in diesen 2 Jahren, aber ganz verschwunden ist sie noch nicht.
Ganz kurz noch die Frage zur neuen Volksfront, also dem Linksbündnis. Lässt sich da schon was über die Machtbalance innerhalb dieses Bündnisses nach dem ersten Wahltag sagen? Also wie stark sind die Sozialisten und wie stark die extreme Linke?
Es scheint so zu sein, dass die extreme Linke ihre Dominanz in dieser Gruppe mehr oder weniger halten werden kann. Aber wenn sich alle anderen Parteien, also der Parti Socialist, die Grünen und die Kommunisten zusammenschließen, dann können sie wahrscheinlich die Linksaußenpartei schon übertrumpfen. Insgesamt ist der Wahltag gestern eher eine kleine Enttäuschung für das Linkslager. Sie sind bei 28%. Also die 30%, sagt man, das ist das gesamte Wählerpotenzial der Linken. Die konnten sie nicht erreichen und ihnen fehlen halt eben auch diese Reserven im zweiten Wahlgang. Es sind wirklich 3 Blöcke und die sind relativ stabil.
Sagt der Politologe und Historiker Joseph de Weck. Er ist Autor des Buches Emmanuel Macron, der revolutionäre Präsident. Besten Dank für Ihre Analyse heute Morgen.
Vielen Dank.
Nicht nur in Frankreich steht ein Machtwechsel vor der Tür, auch in Großbritannien wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit nach 14 Jahren konservativer Herrschaft einen Machtwechsel geben. Allen Umfragen zufolge dürfte Labour mit seinem Spitzenkandidaten Keir Starmer am Donnerstag die Parlamentswahlen gewinnen. Doch auch dieser Sieg wird wohl kein rauschender sein, denn viele Briten eint eine große Wut auf die gesamte politische Elite. Die Hafenstadt Grimsby im Nordosten Englands ist dafür ein gutes Beispiel. Auf den wirtschaftlichen Niedergang des einstigen Fischereihafens hat aus Sicht der Menschen keine Partei überzeugende Antworten gefunden. Fast 70% der Wähler stimmten 2016 für die radikale Lösung, den Brexit. 2019 konnte dann Boris Johnson die alte Labour-Hochburg gewinnen. Nun ist das Vertrauen in die Politik vollständig dahin. Valerie Krall über die Stimmung in Grimsby vor der Wahl.
Wer die Stimmung der Briten vor den Wahlen einfangen will, muss rausfahren aus Westminster, raus aus London. Im Nordosten an der Küste liegt die Hafenstadt Grimsby. Mitte des 20. Jahrhunderts war hier der größte Fischereihafen der Welt. Heute kann man sich das schwer vorstellen. Kein geschäftiges Treiben am Wasser, es ist kaum ein Schiff unterwegs. Chris Goodwin aber ist noch da. Er lackiert seit Jahrzehnten Boote hier. Doch durch den Niedergang der Industrie hat sein Business stark gelitten.
We were reasonably wealthy and we had pride in the town.
Wir waren mal recht wohlhabend, waren stolz auf unsere Stadt. Jetzt ist davon nichts mehr übrig. Kein Stolz, kein Respekt. Schuld daran sind die Politiker.
And I blame politicians for that.
Weil er eine bessere Zukunft haben wollte, hat Chris damals für den Brexit gestimmt. So wie fast 70% der Menschen in Grimsby. Eigentlich war das hier immer eine Hochburg der Labour-Partei. Aber wegen des Brexits ging der Wahlkreis 2019 zum ersten Mal an die konservative Partei und Boris Johnson.
Brexit war eine sehr gute Idee. Die Politiker haben es nur nicht richtig umgesetzt, weil sie den Brexit nicht wollten. Und das Ergebnis? Flaute im ganzen Land.
Fünf Jahre nach der letzten Wahl ist die Ernüchterung groß. Die Menschen fühlen sich abgehängt, von der Regierung in London nicht gesehen. Premierminister Rishi Sunak bekam das deutlich zu spüren, als er im Wahlkampf für eine Fragestunde mit den Wählern nach Grimsby kam. Ich war selbst in der konservativen Partei aktiv, habe immer Tory gewählt. Mittlerweile schäme ich mich für diese Regierung.
Unser Gesundheitssystem ist chronisch unterfinanziert, vor allem seit dem Brexit. Warum sollten junge Wähler glauben, dass sie unsere Interessen vertreten?
Rishi Sunak versucht sich zu rechtfertigen.
Ich verstehe den Frust. Natürlich haben wir nicht alles richtig gemacht. Das schafft keine Regierung. Aber was ich tun kann, ist hart dafür zu arbeiten, wieder für Stabilität zu sorgen.
Sunaks Partei verbucht seit Monaten historisch schlechte Umfragewerte. Davon profitiert sein Herausforderer Keir Starmer von der Labour-Partei. Beim selben Wahlevent in Grimsby verspricht er Wandel.
Am Tag nach der Wahl werden wir loslegen. Wir werden die Wirtschaft stabilisieren, die Lebenshaltungskosten und die Energiepreise senken und zusätzlich 40.000 Arzttermine pro Woche anbieten, um die Wartelisten abzubauen.
Aber auch wenn Keir Starmer voraussichtlich gewinnen wird, Jubelstürme rufen seine Reden nicht hervor. Stattdessen oft eher gelangweiltes Gähnen. Er schafft es nicht zu inspirieren, wirkt hölzern. Und so werden viele Briten widerwillig Labour wählen, um die Tories rauszuwerfen. Er habe kein Vertrauen in die konservative Partei, sagt Callum Smith. Er macht gerade seinen Schulabschluss und darf dieses Jahr zum ersten Mal wählen.
Sunak tut alles, um an der Macht zu bleiben. In Keir Starmer habe ich zumindest etwas Vertrauen.
Eigentlich würde Callum lieber die Grünen wählen. Die würden am ehesten seine Interessen vertreten. Aber wegen des Zwei-Parteien-Systems in Großbritannien hat die Partei in Grimsby keine Chance. So wählt er das kleinere Übel. Für Chris Goodwin, den Bootslackierer, ist die Rückkehr zu Labour dagegen keine Option. Er hat das Vertrauen in die etablierten Parteien komplett verloren und will seine Stimme jetzt der rechtspopulistischen Reformpartei geben.
Ich glaube, die würden es besser machen. Das Zwei-Parteien-System hat versagt. Das Land geht den Bach runter und die Politiker merken es nicht. Sie stecken in ihrer Westminster-Blase.
Viele Menschen haben in Großbritannien den Glauben an die Politik verloren. Nicht nur in der Hafenstadt Grimsby macht sich gefährliche Perspektivlosigkeit breit. Valerie Krall war das über eine Kommune in der Krise. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.